Priester vonnöten, aber keiner greifbar? In Zeiten von Glaubensschwund, Priestermangel und Pfarreienzusammenlegungen wird es für gläubige Katholiken immer schwieriger, einen Priester zu den vielfältigen persönlichen Fragen des alltäglichen Glaubens befragen zu können. Radio Horeb hilft an dieser Stelle und so grüßt Sie und damit auch besonders alle Hörer von Radio Maria in Südtirol aus München, Leon Bichler, zur neuesten Ausgabe von Frag den Pfarrer zum Glauben. Ab jetzt haben Sie in der nächsten knappen Stunde die Möglichkeit, den Bestsellerautor Pfarrer Ulrich Filler aus Köln mit all jenen Fragen rund um den christlichen Glauben zu löchern, die Sie beschäftigen und auf die Sie schon immer einmal eine Antwort haben wollten. Egal, ob es um Liturgie, um den Katechismus, um heiße Eisen aus der Kirchengeschichte oder etwa um persönliche Glaubenszweifel geht. Kommen Sie mit uns ins Gespräch darüber. Die Nummer lautet 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands bitte folgende Nummer wählen, die 0049 89 517 008 008. Jetzt starten wir auch direkt durch und so begrüße ich zuallererst Sie, Pfarrer Filler, an diesem Herz-Jesu-Freitag ganz herzlich willkommen im Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb.
Vielen Dank, grüß Gott.
Pfarrer Filler, es hat uns im Vorfeld der Sendung eine Hörerfrage zum Barmherzigkeitsrosenkranz erreicht, die ich gleich mal an Sie weiterleiten möchte. Nämlich betet man im Barmherzigkeitsrosenkranz ja unter anderem die Worte: Ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Jesu Christi, also deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Manche Menschen tun sich jetzt sehr schwer, dieses Gebet in der ersten Person Singular, also in der Ich-Form, zu beten. Und dann fragen sie sich, wie denn ein normaler Mensch dieses Opfer Christi an Gott aufopfern können soll. Können Sie uns da bitte weiterhelfen, Pfarrer Filler?
Ja, es ist ein Sprachgebrauch, der übrigens auch also bei Schwester Faustina, bei dem Herz-Jesu-Rosenkranz auftaucht, den wir aus Gebeten kennen, die in Fatima geoffenbart sind. Und wo natürlich manchmal die Frage auftaucht, wie kann ich das denn beten? Kann ich denn als normaler Mensch, als Sünder hier irgendwie die Gottheit und Menschheit Christi aufopfern? Und die Lösung ist eigentlich einfach. Wir müssen eben sehen, dass wir als Christen sowieso ja mit Christus verbunden sind. In der Taufe, in der Firmung wurden wir seine Brüder und Schwestern. Wir dürfen Gott unseren Vater nennen. Und so geschieht alles Beten, was wir unternehmen können. Aller Kontakt zum Vater geschieht mit und durch Christus. Deshalb, wenn man das mal überlegt, in der Heiligen Messe, wenn der Priester die Amtsgebete spricht, dann enden sie immer mit den Worten: Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Also all unser Beten geschieht mit und durch den Herrn. Er hat ja gesagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben für alle Menschen aller Zeiten. Er ist der einzige Mittler zum Vater. Wir können gar nicht zu Gott sprechen, ohne es mit und durch Christus zu tun. Und so dürfen wir auch in diesen Gebeten eben uns mit Christus verbinden, wenn wir eben beten: Wir opfern dir auf den Leib und das Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Dann vereinigen wir uns eigentlich, das kann natürlich nur Christus selbst tun, es ist sehr klar, es ist sein Opfer, es ist seine Hingabe, an die wir hier denken und die immer für uns gegenwärtig ist. Und damit verbinden wir uns und deshalb dürfen wir auch dann diese Worte sagen, weil wir es mit und durch Christus tun.
Ja, vielen Dank für die Beantwortung dieser Hörerfrage, die an uns geschickt wurde. Als nächstes haben wir schon einen ersten Anrufer in der Leitung. Der hat die Möglichkeit genutzt, jetzt hier anzurufen, die ich auch nochmal an unsere ganzen Hörerinnen und Hörer hier durchgeben will mit folgender Nummer. Und zwar ist es die 089 517 008 008. Und außerhalb Deutschlands wählen Sie bitte die 0049 vor. Als erstes begrüße ich jetzt also in unserer Anrufersendung Herrn Meier aus Wuppertal. Grüße Gott, Herr Meier.
Ja, grüß Gott. Ich habe mal eine allgemeine Frage, die mich aber nichtsdestoweniger umhertreibt. Und zwar, wenn wir sterben, dann kommt doch unsere Seele vor Jesus. Und bekommen wir dann einen neuen Körper, so verklärt wie auf dem Bestaber von Jesus? Denn sonst können wir ihn ja eigentlich nicht loben.
Pfarrer Filler?
Ganz genau. Das ist so, wie Sie das sagen oder vermuten. Es ist eben so, dass im Tod, der das Ende des irdischen Pilgerstandes ist, das Ende unseres Menschseins, wie wir es kennen, dass im Tod sich Seele und Leib trennen. Die Seele, genau, kommt zu Christus, der Leib wird ins Grab gelegt. Aber wir Menschen sind eben Wesen, die geschaffen sind aus Seele und Leib. Beides gehört zusammen. Und deshalb ist eben die Existenz der Seele alleine, auch wenn sie in der himmlischen Glückseligkeit sich befinden sollte, immer einen Zustand, der etwas Defizitäres auch hat, weil wir eben als Menschen auf den Leib angewiesen sind. Wie Sie sagen, wir können Gott eigentlich nur loben, wenn wir auch eine Stimme haben, wenn wir auch die Möglichkeit haben, uns hinzuknien. Wir sind eben leibseelische Wesen. Und deshalb lehrt die Kirche eben, dass am Ende der Zeit, wenn eben das Weltgericht kommt, auch die Auferstehung des Fleisches geschieht, dass eben dann auch, wie es bei Christus war, er ist eben das Vorbild für uns, wie es bei Christus war, werden eben auch unsere Leiber auferstehen aus den Gräbern, und am Ende der Zeit wird, wenn Gott den neuen Himmel und die neue Erde schafft, dann wird eben auch jeder auferstehen im Fleische, die einen in einem verklärten Leib, die für die Herrlichkeit bestimmt sind, und die sich entschieden haben, nicht in den Himmel zu wollen, werden auch im Fleisch auferstehen, aber dann getrennt von Gott und in einem Zustand der Strafe und der Verbannung, den wir halt dann als die Hölle bezeichnen.
Aber das ist dann erst am jüngsten Tag, ja?
Genau.
Alles klar, danke schön.
Sehr gerne, Gottes Segen.
Ja, vielen Dank, Pfarrer Filler, für die Beantwortung dieser ersten Hörerfrage. Und an unsere Hörer geht auch die Einladung, unsere Sendung vom 10. August, in dem Fall mit Professor Dr. Klaus Berger, nachzuhören, wo es dann speziell auch ja um biblische Informationen rund um den Auferstehungsleib ging und wo diese Thematik dann nochmal ausführlich auch behandelt wird. Der Grundkurs des Glaubens vom 10. August, sowohl verfügbar im Internet auf horeb.org, bei der Mediathek und bei den Podcasts dann dort und natürlich auch in der Radio Horeb App sowie im Skill von Alexa und auch als CD bestellbar bei unserem CD-Service. Rufen auch Sie jetzt an und stellen Sie an dem Bestsellerautor Pfarrer Ulrich Filler gerne Ihre sämtlichen Fragen rund um den katholischen Glauben, sei es zur Kirchengeschichte, zum Katechismus, zur Liturgie oder zur Tradition der Kirche im Allgemeinen oder auch zu eigenen Glaubenszweifeln oder Glaubensfragen, die Sie schon länger vielleicht mit sich herumtragen. Die Nummer dafür ist die 089 517 008 008. Als nächste Anruferin begrüße ich jetzt in der Sendung eine Dame aus dem Westerwald. Ich begrüße ganz herzlich Frau Becker. Hallo.
Ja, hallo. Ich wollte zu der ersten Frage noch was sagen, ganz kurz. Und da geht es schon öfter um diesen Streit mit diesem Text. Und zwar war das schon mal ein Problemfall zwischen den Priestern, die wir immer aus Russland hören, die beiden. Der eine sagt, das ist doch unmöglich, wenn ich sage, ich opfere dir auf. Und ich habe da ganz andere Dinge gefunden, habe gedacht, jetzt mache ich das so, wie es heißt, entweder die Aufopferung im Tempel oder die Darstellung im Tempel. Und so bete ich schon immer in dieser Sache, ich stelle dir da den Leib und das Blut und so weiter. Und dann war das Problem für mich gelöst.
Genau, das ist eine semantische Lösung, die Sie gefunden haben. Und es ist ja vom Sinn her dann dasselbe intendiert und gemeint und spricht nichts dagegen, das so zu machen.
Ja, heißt ja Darstellung im Tempel oder Aufopferung im Tempel. Also mir gefällt die Darstellung besser.
Ist natürlich auch eben die Frage, es ist natürlich auch eine Gebetssprache, die natürlich heute etwas altertümlich klingt in manchen Ohren. Und das ist ein grundsätzliches Problem natürlich, die Frage, wie wir als Christen, mit welchen Worten beten wir, das ist eben immer schon eine ganz eigene Form der Sprache. Und aber ich denke, dass man eben, wenn
dann
man
ist es so... nicht so zweideutig.
Genau.
Mit, und das, mit der Darstellung.
Genau.
Das wollte ich nur sagen. Dankeschön.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank auch für diese Beantwortung der Hörerfrage aus dem Westerwald. Und als nächstes haben wir eine Dame aus Sachsen in der Leitung. Ich begrüße ganz herzlich Frau Metzner.
Einen schönen guten Tag. Meine Frage ist, Jesus hat für uns die Sünden auf sich genommen, hat sich für uns geopfert. Ich bin noch nicht so lange dabei beim Glauben. Ich denke darüber nach. Er hat die Sünden auf sich genommen von den Menschen, die er bis dahin gekannt hat, oder? Die bis dahin gelebt haben. Wie kann er das in die Zukunft hinein? Wie kann das in der Zukunft hinein passieren? Bis heute, dass er auch unsere Sünden auf sich nimmt. Und nicht nur die, die er zu dem Zeitpunkt, wo er selber gelebt hat. Verstehen Sie die Frage?
Genau, das ist eine gute Frage, die natürlich auch naheliegend ist.
Ja.
Und die sich daher vielleicht erklären lässt, dass man eben sagt, dass Gott natürlich allwissend ist, dass er natürlich um den Lauf der Geschichte weiß, dass er eben nicht in der Position ist zu sagen, ich muss erst mal gucken, was alles noch passiert, sondern er überschaut in seiner Vorsehung schon den Lauf der Geschichte und er weiß, wie wir Menschen in Freiheit uns entscheiden und wie die Ereignisse verlaufen werden. Und deshalb kann er eben auch sagen, ich schicke meinen Sohn, der Mensch wird, damit eben der neue Bund geschlossen werden kann und das eine Opfer Christi eben die Sünden der ganzen Menschheit, die der Vergangenheit, aber auch die der Zukunft, dass er sie, diese ganze Schuld eben auf sich nimmt, damit dieser neue Bund geschlossen werden kann und wir die Möglichkeit haben, eben dann das Unsere dazu zu tun. Darum geht es ja im christlichen Glauben, dass wir eben sagen, wir ergänzen das, wie es der heilige Paulus sagt, was am Leiden Christi noch fehlt, indem wir eben versuchen, das ist wieder das Thema, mit Christus, durch Christus, in Christus, dass wir gemeinsam mit ihm eben versuchen, dann zu sagen, okay, ich versuche halt, meine Schuld zu bereuen, das Gute zu tun, nicht das Böse, und auf diese Weise am Heilswerk Gottes mitzuarbeiten.
Ja, also das hat mit dieser Raum- und Zeitlosigkeit von Gott, unserem Vater, zu tun.
Genau.
Ja, ich habe mir das schon fast so gedacht, aber ich wollte es auch mal hören. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Alles Gute für Sie.
Alles Gute für Gott.
Tschüss.
Ja, vielen Dank. Und jetzt haben auch mehrere Anruferinnen die Chance genutzt, hier eine Frage an uns durchzugeben, die ich jetzt stellvertretend stellen darf, aber zuvor auch noch gerne die Einladung an alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt eine Frage rund um den katholischen Glauben haben. Rufen Sie gerne dazu an, kommen Sie in die Sendung, die Leitungen sind jetzt wieder frei und sprechen Sie mit Pfarrer Ulrich Filler live darüber. Und zwar ist die Nummer dafür die 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands wählen Sie bitte folgende Nummer: 0049 89 517 008 008. Pfarrer Filler, als nächstes habe ich, wie schon angekündigt, eine Frage einer Anruferin, die sich um die Asche bzw. um die Verbrennung dreht. Und die zweite Anruferin frage dann auch ein bisschen anderer Art, nämlich fragt Frau Aufschneider aus Bayern ruft sie an. Was denn ist, wenn jetzt jemand verbrannt wird? Kann der dann auch auferstehen am jüngsten Tag? Auch die Thematik wurde aus biblischer Sicht am 10.8. schon in unserem Grundkurs ausführlich behandelt von Professor Berger, aber das war doch nochmal eher jetzt so auf die Bibel bezogen. Wie ist es denn von der Glaubensperspektive? Was glaubt die Kirche? Das fragt auch speziell Frau Straub aus dem Schwarzwald, wie die Meinung der Kirche zum Beispiel zu Urnenbestattung ist.
Also da muss man erstmal grundsätzlich vorausschicken, dass diese Kremation, die Verbrennung des menschlichen Leichnams und dann die spätere Beisetzung der Asche im 18., 19. Jahrhundert aufgekommen ist, und zwar von Seiten der Freimaurer propagiert als ein Zeichen gegen den christlichen Auferstehungsglauben. Dass man eben da gesagt hat, wir glauben nicht daran, dass es eine Auferstehung gibt, deshalb soll der Körper verbrannt werden und die Asche beigesetzt werden. Und deshalb hat die Kirche ursprünglich das abgelehnt und es verboten, dass katholische, evangelische Christen sich verbrennen lassen nach ihrem Tod. Und im Laufe der Zeit ist ein gewisser Wandel eingetreten. Heute ist es eben nicht so, dass Menschen diese Form der Bestattung wählen, weil sie eben gegen den christlichen Glauben an die Auferstehung sind, sondern aus anderen Gründen. Und so hat die Kirche dann eben auch ihre Meinung geändert. Heute ist es eben durchaus auch möglich als katholischer Christ, dass man eben sich die Kremation wählt und dass dann eine Urnenbeisetzung später stattfindet. Es ist eben nur heute in den Fällen untersagt, wo man eben sehen kann, dass diese Wahl bedeutet, ich lehne eben den christlichen Glauben ab. Aber das ist eigentlich de facto, kommt das nicht vor in meiner pastoralen Praxis jedenfalls. Wir haben heute ungefähr, ich habe hier in meiner Pfarrei ungefähr die Hälfte sind Erdbestattungen, die andere Hälfte sind Urnenbeisetzungen und Kremationen. Und natürlich war das immer auch eine spannende Frage, wenn man eben darüber nachdenkt, was heißt das, die Auferstehung des Fleisches, die Auferstehung der Toten, wie kann das, ist das zu denken, wenn man überlegt, was passiert mit der Materie des Leibes, der verwest, der übergeht wieder in das Erdreich oder wie auch immer, der verbrannt wird. Die Materie verändert sich und die Kirche hat eben als Glaubenssatz einige Eckpunkte festgelegt. Es ist natürlich sehr schwer, sich das vorzustellen, aber sie hat gesagt, es gibt, wie es bei Jesus war, eine Auferstehung des Fleisches und es gibt auch eine gewisse Form der Identität, dass ich also auch mit meinem Leib, den ich zu Lebzeiten habe, auferstehe. Natürlich gibt es jetzt zahlreiche Schwierigkeiten im Denken, sich das vorzustellen. Wie kann das denn sein? Wie kann es denn sein, dass Menschen, die vor 2000, vor 3000, vor 4000 Jahren gelebt haben und deren Asche längst irgendwo aufgegangen ist im Kreislauf der Natur, wie kann es sein, dass hier also die Leiber auferstehen werden? Das ist sicher eine Denkschwierigkeit, eine Denkunmöglichkeit, eine Herausforderung, die noch nicht abschließend geklärt ist und wo unsere Fantasie wahrscheinlich auch nicht ausreicht. Aber wir glauben eben daran, dass Gott das möglich macht und dass eben jeder auf irgendeine Art und Weise mit seinem Leib auferstehen wird und dass das eben dann am Ende der Zeiten geschehen wird.
Vielen Dank für diese Erklärung, Pfarrer Filler. Und als nächste Anruferin begrüße ich jetzt eine Dame aus Feldkirchen bei München. Ich grüße Frau Turban. Hallo Frau Turban, willkommen bei Radio Horeb.
Anne Turban, bitte. Aber ich
Frau
möchte
Turban,
gerne
verzeihung.
Eine Frage stellen an Herrn Dr. Filler. Mir ist es immer nicht so ganz klar, nachdem da diese drei Tage die Eltern Jesu so angstvoll gesucht haben nach ihm. Ich denke, dass sowohl Maria, die als Tempeljungfrau erzogen wurde, als auch Josef, der ein gerechter Mann war, genau die Gepflogenheiten wussten, was man wo machen muss bei dem Wallfahren. Und was ist dann darüber hinaus noch, dass Jesus sagen konnte, wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss?
Pfarrer Feller?
Das kommt mir etwas so vor, als wenn da noch was sein müsste, was wir überhaupt nicht wissen. Denn
ja, ich denke mal, dass hier vor allen Dingen zwei Punkte zu berücksichtigen sind. Auf der einen Seite sieht man eben, dass Jesus da etwas getan hat, was eben nicht dem normalen Wallfahrtsgebrauch entsprach, dass er eben sich weiterhin im Tempel aufgehalten hat und dort mit den Priestern, den Schriftgelehrten, den Pharisäern, mit denen, die im Tempel waren, dort Gespräche geführt hat und alle erstaunt waren, dass dieser Junge so gescheit und verständig und klug und fromm reden kann. Das ist ja etwas, was jetzt außerhalb des normalen Wallfahrtsgebrauches passiert ist. Und wir sehen eben auch in dieser Szene, dass natürlich wir daran glauben, dass auf der einen Seite ist natürlich Jesus der Sohn Gottes, aber auf der anderen Seite ist er, und das vergessen wir vielleicht manchmal, er ist uns in allem gleich geworden, außer der Sünde. Das heißt, wir sehen hier die heilige Familie auch als eine ganz normale, menschliche Familie, wo es auch Schwierigkeiten, Missverständnisse, sonst irgendwas gibt und wo eben Situation da ist, wo Maria und Josef nun suchen, wo kann denn der Junge sein, wo ist er abgeblieben, bis sie schließlich ihn im Tempel finden. Das zeigt eben, dass tatsächlich hier auch die heilige Familie eine ganz menschliche Familie gewesen ist.
Als nächstes begrüße ich eine Anruferin aus Kevela, nämlich Frau Esser. Grüße Gott, hallo.
Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Füller, grüß Gott, Herr Büscher. Ich wollte zu dem Verbrennen noch etwas sagen. Im letzten Weltkrieg sind unzählige Menschen verbrannt in den Städten. Und für mich ist es eigentlich gar keine Frage. Ich meine, was der liebe Gott einmal gedacht hat, das kann er noch einmal denken. Also das halte ich so für so gewaltig, da mache ich mir keine Gedanken drüber. Wie viele Schiffe sind untergegangen mit Menschen, die nicht begraben werden konnten? Wir kamen da ins Gespräch mit einem Leiter, wir hatten einen Glaubenskurs vor zig Jahren in Bocholt, und der sagte, ja, man will doch eine Stelle haben, wo man trauern kann. Ich sag, wie viele Leute konnten im Krieg nicht trauern, wenn die ganze Verwandtschaft oder was im Schiff untergegangen war oder in Russland gefallen war oder was weiß ich. Ich sag, für mich ist das eigentlich keine Frage, wir sind bei Gott aufgehoben. Und der hat alle Seelen bei sich, entweder da, wo sie hingehören oder auf dem Weg zu ihm. Also da habe ich kein Problem mit.
Ja, das ist ein schönes Zeugnis ihres Glaubens, ihres Vertrauens, dass wir in Gottes Hand geborgen sind. Und tatsächlich, natürlich, auf der einen Seite ist es eben gut, wenn man gewisse Riten hat und Gebräuche.
Ist richtig, ja, ist richtig.
Beerdigungskultur auch praktizieren, die den Menschen erleichtert, Abschied zu nehmen. Und
ich habe für mich ein Rasengrab bestellt. Ich weiß nicht, bei mir ist niemand mehr da eines Tages, wenn ich sterbe. Und da kann ich auch nicht. Ich will normal beerdigt werden, das habe ich im Voraus bestimmt. Aber wenn es nicht ist, ist es nicht.
Das ist für viele Menschen heute ein Problem. Es gibt eben gerade noch die Generation, die Wert darauf legt, die auf den Friedhof geht, die das Grab pflegt. Aber die Menschen sagen auch, ja, ich will das meinen Kindern oder Enkelkindern nicht zumuten, eine solche Bürde zu tragen, dass sie hier Verantwortung für ein Grab haben und so weiter. Ich meine, es gibt schon auch gute Lösungen, die eben heute auch von verschiedenen Friedhöfen angeboten werden.
Das ist richtig.
Sei es ein Rasengrab, sei es, dass man schon auch einen Floristen oder so beauftragen kann, eine Gärtnerei, sich darum zu kümmern. Also es gibt da verschiedene praktische Möglichkeiten, die da hilfreich sind.
Ja, aber letzten Endes ist es so, wenn niemand von der Familie mehr da ist, keiner da ist, sich darum zu kümmern, dann ist das die beste Lösung. Das sieht so ähnlich aus wie auf dem Arlingtoner Friedhof in Amerika. Und da sorgt die Stadt für dass der Platz in Ordnung ist und dann kann man auf den Grabstein, der da drauf kommt, mal ein Blümchen stellen oder was weiß ich.
Aber genau.
Nicht, man muss Denk nicht die Teil Sorge haben.
Abgesehen davon, unabhängig von der Frage, wie man beerdigt wird, wir doch alle in Gottes Hand sind.
Eben drum. Also so sehe ich das auch. Und da mache ich mir keinen. Der liebe Gott weiß alles. Und der führt Regie und da vertraue ich drauf.
Ja, das ist doch eine gute Einstellung. Vielen Dank, Frau Esser, für Ihren Beitrag. Ja,
Gottes Segen, alles
Ihnen
Gute.
Auch für Tschüss. Gott. Als nächste Anruferin hat eine Dame aus Aschaffenburg unsere Hörernummer gewählt, die ich jetzt auch nochmal durchgebe. Es ist die 089 517 008 008. Kommen Sie mit uns ins Gespräch über Ihre Fragen rund um den katholischen Glauben. Und jetzt heiße ich Sie auch herzlich willkommen, Frau Krone aus Aschaffenburg. Hallo.
Hallo, grüß Gott. Zu der Frage gehört schon ein bisschen Mut. Grüß Gott, Herr Pfarrer Filler.
Grüß Gott.
Ich hatte dieser Tage mit einem Verwandten, der auch sehr gläubig ist und der, wie ich auch, immer den Barmherzigen Rosenkranz betet, auch die Novene betet, in der Woche dann zur Kommunion geht, an dem Tag die Heilige Kommunion nimmt. Und da war Folgendes, das ist die Voraussetzung jetzt erstmal für die Frage. Wenn ich die Bibelstelle richtig im Kopf habe, heißt es im Exodus 20, Vers 6, er sagt, glaube ich, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich werde der Väter Sünden heimsuchen an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied. Und er warf die Frage dieses jungen Mannes, was ist dann mit unseren Kindern und Enkelkindern? Und daraufhin habe ich geantwortet, das, was ich Ihnen eben gesagt habe. Und wenn man das tut, und das machen wir jedes Jahr und beten auch sonst den Barmherzigen Rosenkranz immer, dann ist doch alles gelöscht, die Sünden und die Sündenstrafen, so steht es drin. Also müsste doch vielleicht auch gelöscht werden worden sein, was von den Vorvätern auf uns gelegt ist. Ist das richtig? So habe ich es ihm geantwortet und dann hat er gesagt, du weichst mir aus. Mein Sohn war nämlich in Linz in einem Seminar und da ging es um Segen oder Fluch. Und dann ging es auch darum, ist in der Verwandtschaft irgendwie Nazi-Verbindung und dergleichen, was von Schwiegermutterseite über zig Ecken ist. Und da hat er gesagt, da wurde gebetet und da war es ziemlich heftig. So, das ist so die Frage.
Genau, also wir müssen hier einfach vorausschicken, dass eben die Bibel ein Buch voller Entwicklungen, voller Widersprüche, voller auch Merkwürdigkeiten ist. Es ist kein Gesetzesbuch, kein Kodex, keine Gesetzessammlung, wo also hier man einfach sagen kann, ich hake die Paragraphen ab, sondern es ist ein Buch, das voll ist mit Glaubenszeugnissen und ganz unterschiedlichen Texten. Wir sehen also auch hier, das muss man eben sich anschauen und immer fragen, was ist damit gemeint? Die Bibel erklärt sich nicht selber. Wir brauchen immer einen Maßstab der Interpretation. Und das ist immer die Kirche. Wir sind keine Buchreligion, wie etwa der Islam, wo man davon ausgeht, der Koran ist da vom Himmel gefallen eines Tages und war dann da, sondern wir sind eben eine Religion, die auf zwei verschiedenen Säulen steht, auf zwei Grundlagen beruht. Das eine ist natürlich die Bibel, das Wort Gottes. Das andere ist die Tradition der Kirche, die immer auch die Bibel auslegt. Und da haben wir also schon mal einen guten Maßstab und eine Hilfe, um diese verschiedenen Stellen zu verstehen. Und wenn wir dieser Hilfe folgen, dann können wir eben feststellen, dass hier im Alten Testament auch gerade es eine Art gibt, von Gott zu sprechen, die sehr menschlich ist. Wenn zum Beispiel Gott sagt, wenn da steht, ich bin ein eifersüchtiger Gott, dann ist das eben eine Form, den Menschen Gott nahe zu bringen, auf eine sehr menschliche Art und Weise, die natürlich nicht eins zu eins auf Gott übertragen werden kann, sondern die uns hilft, Gott besser zu verstehen. An anderen Stellen wird eben beschrieben, dass Gott sagt, ich lodere in meiner Liebe auf, ich umwerbe das Volk, wie der Bräutigam seine Braut umwirbt. Auch das ist eine Form, auf eine sehr menschliche Art und Weise etwas über Gott auszusagen, nämlich, dass wir ihm nicht gleichgültig sind. Und dann gibt es eben auch eine gewisse Entwicklung in der Glaubensgeschichte, gerade im Alten Testament. Da gibt es eben zum Beispiel diesen Zusammenhang, den man den Tun-Ergehen-Zusammenhang nennt. Also, wer Böses tut, wird bestraft, wer Gutes tut, wird belohnt. Wenn das Volk Israel sich an die Gebote hält, geht es ihm gut. Wenn es die Gebote verletzt, dann geht es dem Volk schlecht. Und irgendwann, und schon sehr früh, hat man gemerkt, das stimmt ja gar nicht mit der Realität überein. Die Realität zeigt uns doch, und das beste Beispiel dafür ist das Buch Hiob, wo das thematisiert wird, dass es eben den bösen Menschen oft gut geht, während es den guten Menschen oft schlecht geht. Und das ist eben so eine Entwicklung, auch gerade im Alten Testament, dass man darum ringt, um diese Frage, wie handelt Gott eigentlich in dieser Welt und belohnt er die Guten oder bestraft er die Bösen und warum tut er es nicht? Und gerade in der Welt des Alten Testaments hatte man noch keinen klaren Gedanken von dem Leben nach dem Tod. Da musste also eigentlich alles schon zu Lebzeiten passieren und da war es natürlich schon eine bedrängende Frage, die etwa auch die Propheten immer wieder aufgeworfen haben. Wie kann man das verstehen? Also hier muss man einfach erst einmal die Eigenart der Bibel, der Heiligen Schrift betrachten und fragen, was sind das für Texte und wie müssen sie interpretiert werden? Und dann kann man sicher sagen, dass es ja am Ende eine Entwicklung gibt im Neuen Testament, im Neuen Bund, in der Gründung der Kirche und dass wir eben natürlich heute sagen, dass eine solche archaische Vorstellung, dass eben die Enkel und Urenkel und so weiter für die Sünden der Vorväter haften müssen, dass das natürlich im Grunde genommen nur im Gedanken der Erbsünde irgendwo noch präsent ist, dass wir also alle, ob wir wollen oder nicht, ohne persönlich daran schuld zu sein, von der Sünde unserer Urväter Adam und Eva da betroffen sind. Aber sonst ist natürlich jeder Mensch selbstständig vor Gott und wird natürlich nicht haftbar gemacht für Sachen, die irgendwelche Verwandten oder so getan haben.
Ja, das ist halt immer schwierig, auch wenn Sie mal bestimmte Exerzitien machen und haben dann Privatgespräche, dann kommt ja auch immer was von Belastung der Vorfahren und was getrennt werden muss. Da ist es ja auch drin.
Ja, ich glaube, das ist so ein System des Denkens, das ich eigentlich ablehne. Und da geht es immer, dass man sich so auf diese Strafe fixiert und auf diese Konsequenz der bösen Tat und wie viel muss ich beten, damit mir vergeben wird. Da gibt es ganz abenteuerliche Versprechungen, Ablässe und alles Mögliche, was teilweise auch ganz frei erfunden und nicht katholisch eigentlich ist. Ich denke einfach, wissen Sie, wenn Sie wirklich gläubig sind und an die Barmherzigkeit Gottes glauben und darauf vertrauen, was er sagt, und das ist die Botschaft, die sagt, meine Barmherzigkeit ist endlos und sie ist gerade für die Sünder da. Und es gibt keine menschliche Sünde, die nicht von meiner Barmherzigkeit besiegt werden könnte. Ich meine, da muss man sich keine Sorgen mehr machen. Man muss einfach nur das Angebot annehmen, muss die Hand ausstrecken und sagen, ja, Herr, das möchte ich für mich und für mein Leben und für meine Lieben und für meine Familie. Und dann ist es doch wunderbar. Dann muss ich mir doch keine weiteren Gedanken mehr machen.
Dann antworte ich ihm das so. Wunderbar. Danke Ihnen für Ihre Hilfe.
Sehr gerne.
Gottes Segen und auf Wiedersehen. Bitte?
Gottes Segen.
Ja, danke gleichfalls. Tschüss.
Ja, vielen Dank, Pfarrer Filler. Da kann man vielleicht auch einhaken, dass es ja auf biologischer Ebene durchaus die Auswirkungen der Ahnen auf die jeweiligen Neugeborenen dann gibt. Also Krankheiten können ja auch vererbt werden, biologische Krankheiten. Und wieso können, und im Zweifel können ja auch psychologische Erkrankungen oder Muster weiter vererbt werden. Kann man das nicht mit der Bibel dann ganz neu verstehen? Also jetzt weniger als Bestrafung, sondern einfach als natürliche Weitergabe von guten wie auch schlechten Charaktereigenschaften in die nächste Generation?
Also das ist eben eine gute Frage, ob es hier auch um Charaktereigenschaften zum Beispiel geht. Natürlich gibt es einen gewissen biologischen Zusammenhang, physiologische Dinge, die an den Genen, man sagt ja so, das Licht, ich hab gute Gene, sagen wir hier in Köln, oder ich habe schlechte Gene, oder manche werden alt, andere werden nicht so alt, das ist immer die Frage. Das müsste man natürlich jetzt von der wissenschaftlichen Seite her einfach betrachten, was ist alles Vererbung, wie viel meines Verhaltens wird davon bestimmt, das ist ja eben eine treffliche Streitfrage, liegt es eben an meinen Vorfahren, an meinen Genen oder liegt es eben an meiner Umgebung, wie ich aufwachse und wie mein Charakter sich bildet. Aber ich denke, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass moralische Schuld, und die ging es jetzt ja gerade, dass also das persönliche Fehlverhalten, die Sünde eines Menschen sich nicht weiter vererben kann und dass sie nicht irgendwie dass das Leben eines Nachgeborenen beeinflussen kann. Das ist ja ein abstruser Gedanke eigentlich.
Verstehe, vielen Dank. Als nächstes hat eine Dame aus der Eifel unsere Nummer gewählt und so begrüße ich ganz herzlich Frau Schäfer. Grüße Gott, Frau Schäfer.
Hallo, ich grüße Sie auch, Herr Pfarrer Filler.
Grüß Gott.
Vor einer gewissen Zeit predigte mal ein Geistlicher bei der Heiligen Messe und er sagte, Josef und Maria hätten 5 Söhne und 4 Töchter gehabt. So. Und die Predigt ist so verlaufen, dass man tatsächlich verstehen sollte, oder wie soll ich sagen, man hat es so herausbekommen als Zuhörer, als sei der Jesus auch der leibliche Sohn von Josef. So. Und für mich war das so schockierend. Und für mich war es eine Irrlehre. Und am Ende der Messe habe ich ihn zur Rede gestellt. Und da fragte ich ihn, ja, wie ist es denn mit der Verkündigung? Bei Ihren Aussagen fällt ja die Verkündigung weg. Und wie ist es mit dem Traum Josef? Er hat ja gemerkt, dass seine Braut schwanger wurde. Und er wollte sie in aller Stille verlassen. Und da kam der Engel zu ihm in den Traum und sagte, Josef, nimm deine Braut, denn das Kind, was aus ihr geboren wird, ist vom Heiligen Geist. Und er wird Sohn Gottes genannt. So, und von dieser Stunde an nahm Josef sie zu sich. So, was halten Sie davon?
Was hat der Priester dann geantwortet?
Da sagt er, das steht halt so in der Bibel. Also sagte ich, wo denn? Das hat er mir nicht erklärt. Das kam auch wahrscheinlich, also würde ich so sehen, bei der Hochzeit zu Kana, wie einer von den Jüngern gesagt hat, da draußen stehen deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern. So. Hm. Also wie gesagt, er hat tatsächlich gesagt, Josef und Maria hätten 5 Söhne und er hat so getan, als ob Jesus auch der leibliche Sohn von Josef sein sollte. So. Und 4 Töchter.
Also da hat eigentlich ihr gesunder katholischer Sinn schon die richtige Antwort geahnt und gespürt. Denn das, was der gute Mann erzählt hat, ist natürlich nicht katholisch und natürlich auch nicht biblisch belegt. Sondern tatsächlich glauben wir eben daran, dass Maria durch die Überschattung des Heiligen Geistes empfangen hat und dass Maria und Josef keine anderen Kinder hatten außer Jesus und dass Josef der Pflegevater des Herrn gewesen ist. Wir wissen eben auch, dass tatsächlich in der Bibel davon gesprochen wird, dass Jesus Brüder und Schwestern hatte, aber das ist eben ein biblischer Sprachgebrauch, der zum Beispiel auch von Cousinen und Cousins da Anwendung findet. Ja, dass also tatsächlich die Brüder und Schwestern Jesu nicht seine leiblichen Geschwister waren, sondern eben seine Vettern und Cousinen. Und das ist das, was die Kirche glaubt und lehrt und verkündet. und jemand, der eben was anderes erzählt, der vertritt halt nicht die katholische Position.
Vielen Dank für die Beantwortung dieser Hörerfrage, Pfarrer Filler. Dazu anmerken, kann es ja auch sein, dass der heilige Josef noch aus erster Ehe sozusagen als Witwer noch Kinder hatte, oder? Das wird ja, kann man ja auch nicht ausschließen.
Nun genau, da gibt es verschiedene Theorien oder Legenden oder Erklärungsmuster. Es könnte eben sein, genau, das ist eben eine Möglichkeit, dass eben Josef bereits sehr betagt und alt gewesen ist, dass er schon verheiratet war und da schon eben aus dieser ersten Ehe Kinder da gewesen sind. Die Heilige Schrift lässt es offen und da kann man das nicht draus erheben. Es ist möglich, aber es muss auch nicht so sein.
Ja, wir freuen uns über diesen Beitrag unserer Anruferin aus der Eifel. Und als nächstes ruft ein Herr aus Essen an. Ich begrüße ganz herzlich bei Radio Horeb Herrn Pilch. Grüße Gott.
Grüß Gott zusammen. Ich habe eine Frage an Sie, Herr Pfarrer Filler. Und zwar habe ich ein Informationsdefizit zum Begriff geistliche Kommunion. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den vielleicht zur realen Kommunion so ein bisschen abgrenzen könnten.
Also genau, die geistliche Kommunion, das bezeichnet eben eine Gebetsübung, eine Gebetsform, wo ich eben in der Heiligen Messe mich entscheide, nicht die Kommunion zu empfangen. Tatsächlich ist ja eben auf der einen Seite von der Kirche empfohlen, dass man möglichst häufig auch die Kommunion empfängt. Früher war es ja so, dass die Leute nur einmal im Jahr tatsächlich auch zur Kommunion gegangen sind oft. Und das ist ja auch das, was so die Minimalanforderung ist, wozu uns die Kirche verpflichtet, einmal im Jahr zu beichten, einmal im Jahr zur Kommunion zu gehen. Und es ist aber eben gut, wenn man das nicht nur einmal im Jahr macht, sondern öfters. Aber man sollte eben auch nicht vergessen, dass man eben auch sich immer prüfen sollte, bin ich eigentlich jetzt auch disponiert, bin ich jetzt, habe ich die richtigen Voraussetzungen. Man sollte eben nicht blind nach vorne laufen, weil es alle anderen auch machen, sondern es ist doch durchaus legitim zu sagen, okay, heute habe ich mich gerade irgendwie geärgert, was weiß ich, bin irgendwie abgelenkt oder was weiß ich, dann geht man halt nicht zur Kommunion. Und dann ist es eben möglich, innerhalb der Messe, auch außer der Messe natürlich, zu sagen, ich möchte einfach, habe den Wunsch, mich mit Christus zu verbinden. Ich glaube daran, dass Christus gegenwärtig ist, unter den Zeichen von Brot und Wein auf dem Altar, in der Eucharistie. Und aus diesem Glauben heraus suche ich die Nähe des Herrn und bitte ihn, dass er zu mir kommt, dass er in meinem Herzen Wohnung nimmt, dass er mich verwandelt, dass er mich berührt, dass er mir sein Heil schenkt. Und diese Begegnung nennt man eben dann die geistliche Kommunion.
Dankeschön.
Das kann ich sowohl während der Messe machen, aber natürlich auch zu jedem anderen Zeitpunkt während des Tages, indem ich einfach hier an den eucharistischen Herrn denke, der wartet in den Tabernakeln unserer Kirchen und ich einfach einen Akt des Glaubens, der Liebe, des Vertrauens erwecke.
Wunderbar, dass Sie mir das erklärt haben. Ich möchte noch etwas hinzufügen, also mein Anruf geht jetzt unter anderem auch in die Richtung, es betrifft mich jetzt nicht selber, aber dass es halt Menschen gibt, die gebrechlich sind und die halt die Messe häufig dann am Fernsehen sich anschauen und dann vielleicht nicht immer die Möglichkeit haben, diese reale Kommunion zu empfangen. Und ich weiß jetzt nicht, wie soll ich das jetzt formulieren, sie auf gewisser Weise etwas zu beruhigen, dass sie halt auch die Kommunion eben halt auch geistig empfangen können, auch wenn sie die Messe jetzt real, jetzt nur in Anführungszeichen am Fernsehen sich anschauen.
Genau, das ist eine Möglichkeit und ein guter Weg. Der andere wäre eben, dass man in einem solchen Fall sich nicht scheuen sollte, auch den Pfarrer vor Ort anzusprechen, anzurufen, das Pfarrbuch anzurufen und ihn zu bitten, die Kommunion nach Hause zu bringen. Das machen wir eben auch, normalerweise einmal im Monat heute. Der Herz-Jesu-Freitag ist der klassische Termin, dass wir eben dann die Menschen zu Hause besuchen, die nicht mehr in die Kirche kommen und ihnen dann die Kommunion nach Hause bringen. Das ist eben auch eine gute Möglichkeit und eine gute Praxis, auf die man jederzeit zurückgreifen kann.
fällt mir noch eine Frage dazu an, wenn Sie erlauben. Und zwar, ich habe das irgendwie, ich weiß nicht, irgendwo gelesen, aber das war nicht ausführlich genug beschrieben. Und zwar, wir wissen ja als Katholiken, also dass man bei einer Todsünde natürlich erstmal beichten muss, bevor man zur Kommunion geht. Und in diesem Artikel, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wo ich das gelesen habe, da stand halt so, ja, der Vorteil, wie ich sag mal wieder in Anführungszeichen, der geistlichen Kommunion wäre halt, dass man sie empfangen könnte, ohne die Todsünde zu beichten.
Das ist ja die Frage, ob das funktioniert.
Denn ja, genau, die Startfrage
stellt sich. Die Sünde, also die schwere Sünde, die Todsünde, die mich total von Gott trennt, hat ja eben die Folge, dass ich tatsächlich gar nicht mehr die Gnaden empfangen kann. Wenn ich zur Kommunion gehe, dann bringt es mir nichts, im Gegenteil. Es macht die Sünde wahrscheinlich noch schlimmer. Deshalb muss ich jetzt zuerst zur Beichte gehen. Deshalb ist ja die Frage, ob ich dann die geistliche Kommunion empfangen kann. Und es ist ja auch merkwürdig zu fragen, warum soll ich denn meine Sünde nicht bereuen wollen und trotzdem Christus empfangen wollen? Das passt ja nicht zusammen. Also normalerweise ist ja, wenn ich Jesus empfangen will, ob auf geistliche Weise oder auf reale Weise, dann ist doch mein Bestreben auch zu sagen, dass Gott meine Schuld vergibt. Und dann gehe ich eben den Weg der Beichte. Das ist ja, das hängt schon zusammen miteinander.
Wunderbar, da haben Sie mir sehr geholfen, Herr Pfarrer Filler.
Ja, gerne.
Dankeschön.
Grüße nach Hessen. Wiederhören, Herr Pilch.
Wiederhören.
Als nächstes ist Frau Köttig aus Berchtesgaden in der Leitung. Grüße Gott, Frau Köttig.
Ja, ich grüße auch sehr herzlich alle und habe eine Frage. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, beim Tod eines Menschen, ob sich dann gleich die Seele vom Körper trennt oder ob das erst geschieht beim jüngsten Gericht. Ich traf eine Frau, die hat ihre Tochter verloren und ich sagte dann, naja, dann haben Sie jetzt schon einen Engel im Himmel. Da sagt sie, nein, nein, jetzt schläft sie. Das passiert erst bei der Auferstehung der Toten am jüngsten Tag. Und jetzt, ja, das ist etwas, wo ich auch immer denke, wenn jemand stirbt, ob der jetzt gleich zu Gott kommt oder ob die Abrechnung in Anführungszeichen gleich stattfindet oder ob das wirklich erst, das heißt ja auch wirklich dann mal irgendwo in der Bibel, dann tun sich die Gräber auf, die Toten stehen von den Toten auf und so weiter. Das, ja, also ist ein bisschen, bin ich ein bisschen, weiß ich genau. Meine Frage also dazu.
Ja, ich kann Ihnen sagen, was unsere katholische Position dazu ist. Das ist eben so, dass der Tod ist eben das Ende des menschlichen Lebens, des Pilgerstandes. Es ist eben die Zeit, in der wir uns entscheiden können für oder gegen Gott. Unsere Lebenszeit, Zeit der Entscheidung. Und sie endet eben mit dem physischen Tod. Das ist eben auch sehr schwierig, da genau den Zeitpunkt zu bestimmen, wann der Tod tatsächlich auf die Minute, auf die Sekunde eintritt. Eigentlich kann man immer nur irgendwann feststellen, dass jemand gestorben ist, aber das jetzt ganz genau festzumachen, ist auch medizinisch sehr schwierig. Und wir können also feststellen, dass der Tod eingetreten ist. Und mit dem Tod trennt sich die Seele vom Leib. Und die Seele kommt eben zu Christus, wo das sogenannte persönliche Gericht stattfindet. Wobei wir uns eben nicht vorstellen müssen, dass das etwas ist, was der armen Seele von außen, von Gott her, jetzt aufgebürdet wird, sondern es ist eher so, dass man dann im Angesicht Christi erkennt, wie die Entscheidungen des eigenen Lebens ausgefallen sind und wie man sich selbst eigentlich entschieden hat. Ich sage immer, in der Hölle sind diejenigen, die nicht in den Himmel wollen. Sind die Menschen, die entschieden haben, ich will nicht. Das ist nicht eine Strafe, die Gott von außen den Menschen aufbrummt, sondern es ist eben die persönliche Entscheidung jedes Einzelnen. Deshalb ist unser Leben ja so wertvoll und kostbar und wichtig, weil Gott uns einfach so ernst nimmt und unsere Freiheit auch ernst nimmt. Und dann entscheidet sich also in dieser Christusbegegnung nach dem Tod, wie geht es weiter, komme ich sofort in den Himmel? Oder ist es so, dass ich eben noch sehe, es gibt noch Konsequenzen meiner Schuld, die noch aufgearbeitet werden müssen. Ich bin noch nicht bereit für die Gemeinschaft der Heiligen, weil
ich eben dafür gibt es das Fegfeuer, ne?
Das ist dann das Fegfeuer, genau wie man das nennt. Oder aber die Entscheidung sieht so aus, dass ich gar nicht will und Nein sage und immer Nein gesagt habe und dann bin ich auch in der Ewigkeit von Gott getrennt, das was wir die Hölle nennen. Und dann gibt es eben das ewige Gericht am Ende der Zeiten, wenn also unsere Weltzeit zu Ende geht und Christus wiederkehrt, sichtbar mit den Engeln und Heiligen. Und dann gibt es das allgemeine Gericht, da werden eben die Urteile des persönlichen Gerichts noch einmal bestätigt und alle Menschen, die dann zu dieser Zeit noch leben, werden eben dann auch in diese Situation gebracht, dass sie eben erkennen, wie habe ich mich entschieden in meinem Leben und was sind die Konsequenzen daraus.
Vielen Dank für die Beantwortung unserer Anruferin aus Berchtesgaden. Grüße gehen an Frau Köttig. Als letztes haben wir eine Anruferin aus Berlin in der Leitung. Ich grüße ganz herzlich Frau Müller. Hallo.
Ja, guten Tag, hier ist Frau Müller. Ich habe mal eine Bitte bzw. eine Frage. Ich bin ganz neu bei Ihnen. Seit einem Vierteljahr bin ich hier Hörer von Ihnen und bin, wo man sagen, nicht so sehr gläubig. Ich bin vorher neuapostolisch gewesen und habe seit einem Vierteljahr jemanden kennengelernt, der mich jetzt auf dem Weg jetzt zum Herrgott bringt. Und ich bin jetzt, gehe regelmäßig zur Heiligen Messe. Und ich habe so ein kleines Problem. Ich weiß nicht so richtig, weil ich ja noch nicht, wo man sagen, den Glauben angehöre. Aber ich bin dabei, das zu übernehmen, wie ich mich verhalten soll, wenn die Leute zum Abendmahl gehen. Und ich gehe zwar auch hin, dann bekreuze ich mich und gehe dann praktisch, lass mir nur den Segen geben. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich kann auch nicht einfach sitzen bleiben. Ich möchte mich ja daran auch dran beteiligen. Würde ich gerne mal fragen, wie ich mich da trotzdem noch verhalten kann.
Ja, da haben Sie eine hervorragende Lösung gefunden. Es ist ja bei unseren Gottesdiensten so, dass alle Menschen eingeladen sind, mitzufeiern. Auch die nicht katholisch sind, dürfen natürlich gerne kommen. Beim Kommunionempfang ist es so, dass eben der Empfang der Heiligen Kommunion die Gemeinschaft mit der katholischen Kirche voraussetzt. Das können Sie also nicht, die Kommunion empfangen, wenn Sie noch nicht katholisch sind. Aber es spricht nichts dagegen, nach vorn zu kommen und sich vom Priester segnen zu lassen. Das ist ja ein schönes Zeichen und sicher eine Hilfe und Bestärkung auf Ihrem Weg, den Sie nun gehen.
Ja, mich hat ein lieber Mensch dazu gebracht, mein Therapeut. Ich bin seit 3 Jahren Therapeut bei ihm und der hat mich auf dem Weg dahin gebracht. Das ist ein ganz lieber und wie gesagt, ich möchte das auch beibehalten, auch zum Rosenkranzgebet. Ich meine, da mache ich auch mit. Das ist für mich alles nur natürlich Neuland, ganz fremd. Aber ich empfinde dabei was und ich merke, dass ich daran doch teilnehmen darf oder teilnehmen kann. Ja, bin natürlich sehr dankbar darüber.
Es gibt, glaube ich, von Blaise Pascal, der das mal gesagt, zu einem Menschen, der nicht glauben kann.
Ja.
Und er ist gefragt, was soll ich denn machen? Und er hat gesagt, mach einfach alles, als wenn du schon ein richtiger gläubiger Katholik wärst. Mach
das Kreuzzeichen, sprich die Gebete, mir auch dabei. Ja, so geht's
nimm
mir
das
Weihwasser,
bitte den Rosenkranz. Und durch diese Übung, durch dieses Tun, wird der Glaube dann kommen.
Oh ja, das wünsche ich mir auch und das wünsche ich mir auch von Herzen und ich glaube auch, dass ich dass es mir Freude bereitet und ich glaube das auch. Also das einzige Problem habe ich noch, ich kann mich nicht hinknien, darf ich auch, wenn ich da vorne gehe, mich dabei hinstellen. Ich habe eine Hüftoperation gehabt und darf mich nicht so knien.
Ja klar.
Ist das jetzt irgendwie nicht so gut, wenn man da sich nicht hinkniet?
Überhaupt nicht.
Also ich brauche mir darüber keine Gedanken machen.
Nein, um Gottes Willen.
Na gut, es ist mir immer ein bisschen peinlich.
Vertrauen Sie da auf Ihren gesunden Menschenverstand, der zeigt Ihnen, was richtig ist.
Den anderen gegenüber.
Alles Gute für Ihren Weg und Ihnen.
Ja, ich hoffe es und ich bedanke mich auch. Und wie gesagt, seit einem Vierteljahr höre ich jetzt jeden. Ich höre morgen schon um 5 Ihre Sendung. Also ich bin sowas von begeistert und das geht mir so nah. Ich kriege Gänsehaut jedes Mal, wenn ich Ihre Sendung höre. Also ich muss sagen, mir tut es sehr gut.
Das freut uns.
Gottes Segen für Sie.
Gottes Segen wünsche ich auch und haben Sie recht schönen Dank. Ja?
Alles Gute. Radio Horeb wünscht auf Ihrem Glaubensweg das Allerbeste und Gottes Segen.
Ja, das wünsche ich mir auch. Dann Dankeschön und weiterhin viel alles Gute, ja?
Danke Ihnen auch.
Ja,
tschüss.
Ja, danke, tschüss.
Das sind auch schon die Schlussworte gewesen aus der aktuellsten Folge unserer Serie Frag den Pfarrer zum Glauben. Zuallererst danke ich Ihnen, Pfarrer Filler, ganz herzlich, dass Sie sich für uns in der letzten knappen Stunde wieder die Zeit genommen haben. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und unseren Hörern auch vielen Dank fürs Anrufen und fürs Zuhören sowie für Ihre Spenden, durch die Sie unsere Sendungen erst ermöglichen. Wenn Sie möchten, können Sie diese Sendung ab Montag als CD bestellen unter 08328 921 120. Natürlich ist sie auch als Podcast herunterladbar auf horeb.org sowie in der Radio Horeb App und im Skill von Alexa. Schauen Sie doch auch in unsere sozialen Medien, zum Beispiel in Instagram, Twitter und Facebook. Für Sie hat Leon Bichler in München moderiert. Und jetzt im Anschluss sind Sie herzlich eingeladen, um 15 Uhr das Gebet zur Todesstunde des Herrn und den Barmherzigkeitsrosenkranz mitzubeten mit den Teams von Radio Horeb in München und in Balderschwang. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Herz-Jesu-Freitag und darf zum Abschluss Pfarrer Filler um die Spendung des priesterlichen Segens bitten.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.